Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica, Folge 146. Und wie immer an meiner Seite ist der gute Robin. Hi Robin. Erzähl uns an diesem wunderschönen Tag draußen, ist wunderschön. Wir sitzen drin, machen Podcast. Wie geht's dir sonst?
Ja, mir geht's soweit ganz gut. Ich freue mich ein bisschen mit einem leicht überforderten Auge auf die Folge, weil wir haben eine Menge zu besprechen. Aber wie geht's dir denn?
Ja, soweit gut. Es ist warm und dass ich gerade eben geduscht habe, davon sieht man nicht mehr viel. Dementsprechend muss ich nachher nochmal duschen gehen. Wasserverschwendung hoch 10. Aber gut, wie kommen wir zu unserer Folge? Unsere Folge ist vollgepackt mit News, Spoilern und das, was Radio Ravnica ausmacht. Euch auf dem Laufenden zu halten, weil wir haben so viele Informationen für euch.
Wizards hat wieder rausgehauen.
Ja, die haben wirklich, wirklich abgeliefert. Wir fangen an mit dem nächsten Set-Release, und zwar Baldur's Gate, also Commander Legends Baldur's Gate. Mhm. Da gab es Zeitpunkt der Aufnahme gestern für Release vor 2 oder 3 Tagen einen dicken Stream, wo halt ganz, ganz viel revealed wurde und die Spoiler-Season steht an und was nicht alles. Und wir werden euch die ersten Einblicke und die ersten Daten, Zahlen, Daten, Fakten für euch zusammenfassen und werden mal kurz drüber reden, was wir so davon halten. Mhm. Und dann sind wir noch nicht fertig. Dann haben wir Informationen bekommen über Double Masters 2022. Also Double Masters 2, was als Symbol 2x2 hat, was ich sehr witzig finde. Mhm. Und da haben wir auch unendlich viele Informationen für bekommen. Und darüber wollen wir auch mit euch reden. Wir haben jetzt kenne ich mindestens einen befreundeten YouTuber, der jetzt ausflippen wird, die Warhammer Commander Decks. Zumindest ein paar neue Previews und ein paar neue Fakten da drin, was auch wirklich, wirklich cool ist. Und da bin ich drauf gespannt, was deine Meinung dazu sein wird. Mhm. Und wir haben dann immer noch Spoiler und News. Dominaria United. Erste Infos und mehr Jumpstart.
Genau.
Ja, ich glaube nicht, dass wir heute Zeit haben für After Anything. Entschuldigt schon mal dafür. Aber wir halten uns dran, dass beim nächsten Mal wieder welches da ist.
Definitiv. Und das ist auch schon direkt der Aufruf an euch, dass wenn ihr Fragen zu dem Ganzen habt, was wir hier so fabrizieren, zu uns persönlich, zu Magic the Gathering, zu den News, wenn ihr da nochmal Nachfragen habt, kommt gerne in den Regamery/Radio Ravnica Discord und stellt eure Fragen dort ins Ask Us Anything. Dort notieren wir uns das und packen das dann in die Folgen, wenn wir am Ende noch ein bisschen Zeit haben. Wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, gebt dem Ganzen ein Like, abonniert den Kanal, dasselbe auch gerne tun bei Spotify und Apple Podcast oder sonstigen Podcatchern, die ihr so verwendet und verpasst keine weitere Folge Radio Ravnica. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, wie eben schon erwähnt, der Discord-Kanal, aber auch Instagram und Twitter, alles verlinkt in der Videobeschreibung und zu guter Letzt, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, also quasi auf direkteste Art und Weise mit uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun auf patreon.com/gamery. Dort bekommt ihr die Folge als allererstes in voller Länge als Video zur Verfügung gestellt, vor allen anderen. Aber werdet auch in den Credits genannt, sowohl auf YouTube als auch im Podcast, sagen wir einmal ganz schön Dankeschön, je nachdem, was für einen Grad ihr dort ausgewählt habt. Das Ganze gibt's auch als YouTube-Membership. Aber wie gesagt, nur der Vollständigkeit halber, selbe Preis, selbe Benefits, alles, euch geht da nichts verloren, sondern sucht euch einfach aus, was da am liebsten ist. Aber damit würde ich sagen, springen wir mal ins allererste Thema, und zwar Commander Legends Baldur's Gate. Haben wir zum einen ein paar Grundinformationen, zum anderen wollen wir ein bisschen die Mechaniken durchgehen. Denn klar, Preview Season ist gerade am Laufen. Das heißt, dort werden jetzt in den Stundentakt die neuen Hammerkarten für eure Commander-Decks fabriziert. Preview Season, wie gesagt, läuft vom 17. bis zum 25. Mai. Ein sehr kurzer Zeitraum, wie ich finde. Mhm. Pre-Release dann vom 3. bis 5. Juni. Und die Commander-Decks, wovon wir 2 haben, sind vom 24. bis 25. Mai werden die gepreviewt. Am 10. Juni werden die released. Und wir bekommen quasi als Produktpalette Draft, Set und Collector-Booster, wie man es halt eben so kennt. Aber in Anführungszeichen nur 2 Commander-Decks. Was ist denn da deine Meinung dazu? Wie findest du, wäre das so nicht der Release gewesen, wo man wieder die alte Mechanik von 5 Commander-Decks pro Jahr eigentlich hätte droppen sollen?
Eigentlich ja. Also das Erste, worüber ich mich beschweren möchte, ist einfach, dass sie an Pfingstsonntag einen Pre-Release machen. Mhm. Und das für viele Stores wirklich ein Problem ist, also für Sonntags aufmachen, kriegen die meisten Stores schon keine Genehmigung. Ja. Das ist meistens schon schwierig, wirklich. Aber an Pfingstsonntag eine Genehmigung zu bekommen, ihr glaubt nicht, wie schwer das ist.
Ja.
Das, also, sorry, das muss man eigentlich wissen.
Das stimmt.
Allerdings muss ich sagen, zwei Commander Decks, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil wenn ich mir anschaue, was, dass sie vier Commander Decks, glaube ich, bei dem Dungeons and Dragons rausgehauen haben.
Ja.
Bei dem alten Dungeons and Dragons. Dass sie fünf für Copenna rausgehauen haben. Dann wieder nur zwei, finde ich bisschen wenig fürs Commander-Set, wenn Standard-Sets mehr Commander-Decks haben als ein dediziertes Commander-Set.
Hm.
Gut, so wirst du halt gezwungen, mehr Booster zu kaufen.
Ja, wobei ich auch gerade.
Ist vielleicht auch nicht.
Wobei ich auch gerade sehe, ich glaube, wir haben da eine leichte Falschinformation, weil hier auf der Product-Landing-Page werden zumindest vier angegeben. Also wir haben einmal das Ors of Party Time, das Dimir Mindflayers, das Izzet Draconic Descent und das Gruul Exit from Exile. Also anscheinend gibt es dann doch die vier Commander-Decks, aber das bringt uns trotzdem zu dem Punkt, was ich jetzt trotzdem einwerfen wollte. Eigentlich wäre ja auch mal weniger ganz nett. Also ja, genau. Gerade wenn du schon so sagst, dass wir jetzt mit Streets of New Capenna haben wir fünf Commander-Decks gehabt. Davor war Kamigawa Neon Dynasty, das waren zwei Commander-Decks.
Mhm.
Dann die Innistrad-Sets, beide zusammen, wieder vier. Plus, wir haben ja jetzt, wo wir später noch dazu kommen, noch die Ankündigung für vier weitere Warhammer 40k Commander-Decks. Also so ein bisschen, finde ich, überstrapazieren sie dieses Produkt jetzt schon extremst im Sinne von, dass wer soll sich das noch kaufen und wer ist überhaupt noch dran interessiert? Weil, also gefühlt müsste doch jetzt mittlerweile jeder so den Einstieg ins Commander gehabt haben. Oder glaubst du, dass tatsächlich auch bestehende Commander-Leute da hauptsächlich darauf die Zielgruppe dafür sind?
Ja, genau, darauf wollte ich ja nicht hinaus, weil meine Infos waren halt zwei. Das war zu Beginn, als ich das geschrieben habe, noch zwei. Sorry dafür. In der Zwischenzeit wurden es anscheinend noch vier überhöht. Aber ich muss halt sagen, gerade beim Commander finde ich es halt voll okay, mehrere Commander-Decks reinzuknallen. Und gerade für so ein Produkt bei Commander Legends finde ich es super wichtig, dass sie vier Stück drin haben. Weil wem tut es denn weh, dass da fünf oder sechs Commander-Decks geworfen werden? Klar, ja. Den Stores, weil irgendeins davon wird so doof sein, dass sie es nicht verkauft kriegen. Ja. Aber ansonsten, für uns als Spieler, also mir tut das nicht weh, wenn sie fünf Commander-Decks drucken. Abgesehen davon, dass ich keins kaufe.
Ja,
dann nehme ich das raus, was ich haben möchte und kaufe mir das oder so.
Ja, da hast du definitiv einen Punkt. Ja. Also, es hat schon so ein bisschen dieses, irgendwann wird ein Commander-Deck mal wieder dabei sein, was einen interessiert, einfach nur, weil es diese Masse gibt. Für mich ist es halt dann so, keine Ahnung, ich bin natürlich kein Kern-Commander-Spieler. Ich habe meine vier Commander-Decks, was auch schon für jemanden, der sehr selten Commander spielt, schon eine Menge ist. Aber bei mir ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die durchrotiere, recht gering, weil ich mir denke, okay, ich habe die und hier und da, wenn meine neue Karte dazu kommt, die ich in Feather reinpacken kann, dann packe ich die in Feather rein. Aber im Großen und Ganzen sind das meine Go-To-Commander-Decks, wo ich vielleicht mal, wenn mir eins zu langweilig ist, baue ich ein neues. Aber das ist auch so das Maximum, was ich gerne für mich privat gerne so behalten würde. Und ich gucke dann immer auf diese Commander-Decks und denke mir so, ist halt so viel gedruckte Pappe und so viel gedruckte Magic-Karten, wo ich mir denke, vielleicht value-mäßig ist da noch was drin, wo man denkt, okay, da kauft sich, der ist halt der sekundären Markt, der wird ja quasi aktuell überschwemmt von Solring oder Arcane Signets, was ja eigentlich eine gute Sache ist für eben die Budget-Spieler und so weiter. Aber es ist halt so ein bisschen, wo ich mir denke, wow, okay, das ist schon sehr, sehr exzessiv. Aber klar, irgendwie wenn man das bei einem Set kritisieren sollte, dann nicht bei Commander Legends, weil da haben sie es irgendwie sich verdient. Aber apropos Commander Legends, wollen wir mal in die Mechaniken reinschauen?
Yes.
Genau, und zwar, wir haben da zum einen Backgrounds, beziehungsweise Choose a Background. Kannst du kurz erklären, worum es sich dabei handelt?
Background, beziehungsweise Choose a Background, ist ähnlich wie Partner.
Mhm.
Oder wie hieß die Fähigkeit bei dem Secret Layer, bei den
Friends Forever.
Friends Forever, ähnlich wie das. Nur, dass wir hier einen Charakter haben, eine legendäre Kreatur, der, und das finde ich ganz cool, ähnlich wie beim Dungeons and Dragons Pen and Paper, eine Hintergrundgeschichte hat, einen Background hat. Irgendwas, wo er herkommt, was ihn ausmacht, was er besonders gut kann und ähnliches. Und das kann eben variieren. Ihr könnt praktisch denselben Charakter haben, aber halt eine andere Hintergrundgeschichte. Ja. Und eine andere Herkunft oder so. Ja. Und damit habt ihr gleichzeitig eine legendäre Kreatur, die muss dann haben Juicy Background und eben eine legendäre Verzauberung, die als Typ Background dann hat, die eben dann sich auf den Commander bezieht.
Ja. Ja, das ist absolut, absolut auch eine coole Sache eigentlich. Vor allen Dingen, also wir können uns das mal gerne mal angucken als ein Beispiel für einen Commander, haben die jetzt hier auch im Artikel. Volo Internerant Scholar, ein 3-Mana, 2/3 Legendary Creature Human Wizard mit dem Text When Volo enters the battlefield, create Volo's Journals, a legendary colorless artifact token with hexproof and whenever you cast a creature spell, note of its creature type that hasn't been noted before from this artifact. Und dann für 2 Mana tappen. Draw a card for each creature type noted in the target permanent you control named Volo's Journal. Und dann choose a background, was quasi wie so eine, ja, wie so ein This Planeswalker can be your commander noch mal hinten dran gedruckt ist. Und dann könnte man sich jetzt zum Beispiel auswählen für diesen Volo, der eben diesen Background hat. Er ist monocolored, das heißt, mechanisch ist auch interessant. Über die Background definiert man auch noch eine zweite Farbe. Ja. Man hätte da zum Beispiel die Wahl zwischen Noble Heritage, ein 2-Mana, also ein generisches, ein weißes Legendary Enchantment Background, als Untertyp Background, quasi als Enchantment, mit dem Text Commander Creatures you own have when this creature enters the battlefield. At the beginning of your upkeep, each player may put 2/1/1 counters on a creature they control. For each opponent who does you gain protection from that player until the end of your next turn. Nee, until your next turn. Oder Volo könnte auch ein Cultist of the Absolute sein, ein 1-Mana Legendary Enchantment Background. Commander Creatures you own get +3/+3 and have flying, death touch, ward, pay 3 life and at the beginning of your upkeep sacrifice a creature. Also so ein bisschen, wie du schon sagst, ne, man kann den Charakter so ein bisschen roleplayiger machen. Wo ich es fast schon ein bisschen schade finde, dass sie nicht noch irgendwie Background auf die Classes erratern könnten. Weil das wäre ja richtig cool. Wobei wahrscheinlich auch vielleicht unpassend, wenn Kreaturen schon einen Berufstyp haben, wie Volo jetzt Wizard, dem jetzt noch einen Fighter-Class oben drauf zu legen.
Ja, das geht nicht. Ja.
Schwierig. Aber ja, also ist eigentlich eine sehr flavorful Möglichkeit, seinem Commander-Deck ein bisschen mehr Spice zu geben, oder?
Yes. Also ich finde es super. Gerade auch, was ich vergessen habe mit der Doppelfarbigkeit, die dadurch entstehen kann, ist halt sehr cool. Ich habe am Anfang das so verstanden, dass man jedem Commander jetzt Background geben könnte. Und da dachte ich so, wow, what?
Das wäre ein bisschen sehr krass. Nein.
Es sind wirklich nur diejenigen, die auch ein Background choosen können. Und das finde ich halt an für sich ganz nett. Sie implementieren eine neue Art von Commander. Doppelcommander oder verschiedenste Arten, einen Commander zu individualisieren. Und das ist ja alles, worum es bei meiner Meinung nach bei Commander geht. Toll, die Individualisierung eines persönlichen Casual-Decks, mit dem man sich selber innerhalb einer Playgroup ausdrücken kann und selber seinen Spaß haben kann mit der Playgroup. Darum geht's. Und das fangen sie damit immens gut ein. Wesentlich besser als bei den Partnern, wo es einfach Thrasios Thymna gibt. Vielleicht noch einen Rot-Grün. Und dann war's das mit Partnern, weil der Rest ist. Hier hat man halt wirklich noch die Möglichkeit, super viel noch durchzugehen mit den Verzauberungen und oder den anderen Kreaturen.
Und das macht's halt auch ein bisschen leichter für Leute, weil das ist ja, was du schon sagst, ist halt so ein großes Problem mit dem allgemeinen Partner, dass du halt alle Partner miteinander kombinieren kannst. Das kann teilweise zu Anfang Gameplay führen. So ein bisschen wie bei Friends Forever hat man hier mit Choose a Background so ein bisschen die Möglichkeit, auch als Playgroup zu sagen, Wir exkludieren das von unserer Playgroup. Und dadurch, dass es eben nur Charaktere mit Choose a Background in diesem Set geben wird, zumindest aktuell, hat man halt eben dieses Problem nicht, dass da vielleicht broken Combos entstehen können oder später kommt noch ein Background dazu, dadurch, dass es halt so in diesem Dungeons & Dragons Setting quasi irgendwie stattfindet. Also ich find's auch eine gelungene Mechanik. Das sieht auf dem Papier so aus, als ob das gut Spaß machen könnte. Und eben eine neue Möglichkeit, so ein bisschen mit Double Commandern in Anführungszeichen zu arbeiten, aber ohne eine weitere Kreatur, ohne dass man 2 Kreaturen unbedingt haben muss. Und ja, ist auf jeden Fall eine spaßige Geschichte, damit rumzuspielen. Ähnlich wie die quasi wieder Herkunft von Dungeons, aber in einem gewissen anderen Twist. Also Dungeons, wir erinnern uns, ist eine Mechanik von dem Adventures into the Forgotten Realms. Eine Venture into the Dungeon Mechanik stand auf Kreaturen, die getriggert wird, so durch ETBs, durch Angreifen, durch irgendwelche anderen Sachen, stand auch teilweise auf Ländern und so weiter. Und da hatte man die Wahl zwischen drei Dungeons, die eben als Token dem Set beilagen. Jetzt gibt es ein neues Dungeon, und zwar Undercity, aber jetzt hat man ein Problem. Heißt das jetzt, dass man in AFR mit Venture into the Dungeon in Undercity reingehen kann? Die Frage stelle ich dir direkt mal. Kann man jetzt in diesen Undercity aus dem Commander-Set im Standard einkehren, oder wie haben sie es gelöst?
Leider nicht. Ich sage hier wirklich leider, weil ich halt wirklich finde, dass die Lösung, die sie gefunden haben, elegant ist, aber nicht so cool oder schön, wie ich es gedacht habe. Ich hätte mir einfach gewünscht, sie würden einfach mehr Dungeons reinbringen, sagen, weiter Venture into Dungeon, die kommen auch in Standard. Dann haben auch alle Leute, die Standard spielen, so, hey, cool, wir haben neue Dungeons und vielleicht spielen wir unser Dungeon-Deck. Wie gesagt, es ist ja nicht so, als ob Dungeons irgendwie das Standard überrennen oder das Pioneer oder das Modern oder so. Nein, überhaupt nicht. Und im Commander wird es auch nicht wehtun. Gerade es gibt ja dieses blau-schwarz-weiße Commander-Deck aus AFR. Und da könnte man halt wirklich was draus machen. Aber das haben sie nicht gemacht. Sie haben eine Karte erschaffen, die halt Monarch-ähnlich ist, sag ich mal. Und dich in diesen Dungeon wegen des Upkeeps reinbringt.
Ja.
Und halt auch weiter drin laufen lässt. Das Wichtige dabei ist, wenn ihr denn in diesem Dungeon seid, könnt ihr ganz normal venturen. Also mit jeder Karte, wo euer Deck auch draufsteht, wo Venture the Dungeon steht. Aber ansonsten ist es halt schwierig. Und das Seltsame dabei ist ja einfach, das Ding wandert ja auch. Ja. Das heißt, dieser Dungeon wird andauernd von allen Spielern genutzt, weil man es einmal reingebracht hat, ist wieder Monarch, wirst du nicht mehr los.
Genau.
Das ist vielleicht ganz nett für Commander, ich weiß es nicht. Monarch finde ich super ätzend im Commander, auch wenn es am Anfang super cool war. Mittlerweile finde ich es nur noch ätzend. Weiß ich nicht, ob ich es gut finde tatsächlich.
Ja, vor allen Dingen die Art und Weise, wie man jetzt den Dreh hinbekommt, Leute in die Undercity einkehren zu lassen, ist ein bisschen, wie du schon sagst, ein bisschen, also man könnte sagen elegant. Ich würde sagen so ein bisschen zu sehr konstruiert fast schon, denn es gibt eine neue Mechanik und zwar The Initiative. Und das ist auch die Karte, die du eben meintest. Die Initiative ist quasi ein Token wie der Monarch-Token, der dir gewisse Benefits gibt. Und zum Beispiel Karten wie der White Plume Adventurer, 3 Mana, 3-3 Orc Cleric. When White Plume Adventurer enters the battlefield, you take the initiative. Und das bedeutet, du kriegst diesen Token, der besagt, the initiative, whenever one or more creatures a player controls deal combat damage to you, that player takes the initiative. Das heißt, diese Karte wandert dann zu dem Spieler, wie du eben schon meintest, mit Monarch. Weiter sagt die Karte. When you take the initiative at the beginning of your upkeep, venture into the Undercity. Das heißt, hier gibt's nicht mehr allgemein nur venture into the dungeon, sondern in the Undercity. Das meint sowohl in die Undercity einkehren, als auch in die Undercity weitergehen. Das heißt, nur mit Initiative würdet ihr diesen einen Dungeon betreten können. Aber wie du schon sagst, wenn du einmal in der Undercity bist, das heißt, dein Token liegt auf den ersten Raum zum Beispiel, kannst du mit anderen, mit dem Triumphant Adventurer oder so, trotzdem noch Venture into the Dungeon triggern und dann gehst du auch in der Undercity weiter. Und das finde ich halt so ein bisschen, also ich glaube, wenn man es einmal gecheckt hat, ist es okay, aber es ist trotzdem so ein bisschen, hä, was? Und hat jemand gerade den passenden Token dabei? Weil es passieren wieder viele Sachen in der Undercity. Also wir haben hier Search your library for a basic land, reveal it, put it into your hand, scry two. Oder put two 1-1 counters on target creature. Da gibt es noch mal drei Optionen. Das ist nichts, was du dir mal eben so merken kannst oder so im Reminder-Text irgendwie drinstehen könnte. Finde ich auch ein bisschen clunky. Vor allen Dingen durch diese Initiative weißt du ja auch nie oder kannst du ja auch nicht wirklich garantieren, dass du die Initiative behältst und quasi ne, diesen Benefit behältst, weil eben wir wissen das von Monarch, das wandert die ganze Zeit und manchmal wird auch angegriffen, hey, ich will nur eben Monarch sein oder ich will hier nur die Initiative eben haben, um eben in die Undercity zu gehen, danach kannst du wieder haben. Und es ist irgendwie, es hat ganz, ganz komische Dynamiken, auch wenn ich ehrlich sagen muss, allein nur Initiative mit Secret Entrance, den ersten Raum in der Undercity, kann manchmal schon echt helfen. Allein nur ein Land, das eine Land, was einem fehlt von seinem vierfarbigen Commander, das rauszufetchen, in die Hand zu nehmen, das kann schon ein ganz guter Deal sein, auch am Commander-Tisch.
Also egal, was für ein Commander, kann das einfach ein guter Deal sein. Weil wir haben immer diesen einen Commander-Spieler, der keine Länder hat.
Absolut, und,
Der hat dann meistens irgendwie trotzdem, also eine kleine Kreatur. Und der fragt dann so ganz lieb, darf ich poken, damit ich mir da ein Land raussuchen kann?
Ja, yeah, genau. Und,
das ist halt ziemlich cool gemacht tatsächlich. Also gerade für Commander macht es Sinn. Ich finde es halt immer wieder verstörend, wenn man halt immer mehr in dieses ich spiele Magic oder ich spiele Commander gedrängt wird. Weil es immer mehr danach wirkt, als wären das zwei völlig separierte Spiele.
Das stimmt.
Finde ich ein bisschen schade. Hätte ich mir ein bisschen anders gerne gelöst. So finde ich die Lösung halt okay. Ich habe auch schon Stimmen gehört, die das wirklich gut finden. Ich persönlich sage halt, es ist nur okay für mich.
Ja.
Aber da haben sie es mit dem Background wesentlich besser gemacht. Und das ist ja nicht die einzige Mechanik, die wiederkommt, oder?
Genau, wir haben sonst noch neben den Dungeons, die wiederkommen, Dragons. Die werden keine Mechanik jetzt unbedingt haben, aber sie werden halt Kreaturentypen sein. Wir haben, glaube ich, sogar schon einen, hatten wir nicht sogar schon einen in der ersten Preview-Phase oder so drin gehabt? Also
ja, blau-roter, glaube ich.
Kann sein. Also Drachen werden auf jeden Fall dabei sein. Also
alle, Drachen in Dungeons and Dragons.
Yeah. Alle Zion of the Ur-Dragon-Spieler, erfreut euch, ihr werdet wieder neue Drachen haben. Genauso wie Gates-Spieler, was ich ein bisschen schade finde, dass das eben Commander-Set ist und eben nicht für Pioneer Gates oder sowas drin ist. Und zwar, das Set gibt's schon ein bisschen weg. Wir haben eine neue Karte oder damit wieder die wiederkehrenden Gate-Typen als ein Landuntertyp, und zwar das Baldur's Gate. Obviously.
Ja.
Habe ich gesehen und dachte mir so, holy shit, das ist genial.
Ja, absolut.
Baldur's Gate selbst ist ein legendäres Land mit dem Untertyp Gate. Tappt für ein farbloses oder für 2 Mana kann es tappen. Und man macht X Mana of any one color where X is the number of other gates you control. Also, klassische Gates-Shenanigans, oder?
Ja, ich finde es halt genial. Es ist im Endeffekt ein Nyktos für Gates.
Ja,
Und ich finde das Gates-Deck schon unendlich geil im Pioneer. Ich habe es damals im Standard, wo es drin rumgeflogen ist, auf Arena sogar geliebt und gespielt. Ich finde das so cool und so witzig. Ich versuche die ganze Zeit, meinem besten Kumpel das aufzuzwängen, dass er doch dadurch anfängt, Pioneer zu spielen. Weil das ist genau dein Spielstil. Du machst halt nichts, der Gegner macht auch nichts und irgendwann hast du einfach gewonnen bei Maze End.
Ja.
Und es ist halt so witzig. Und hier hast du jetzt die Möglichkeit, das Ganze als Commander-Deck aufzuziehen. Was Maze End natürlich immens teuer gemacht hat in den letzten paar Stunden, sag ich mal. Das ist wirklich teuer geworden, weil Maze End sucht ja einen Gate.
Ja.
Irgendein Gate.
Ja.
Und das ist halt mächtig. Weil wir wissen noch nicht, was so an Gates noch bei rumkommt.
Das stimmt. Also
dreht sich alles um Gates. Dann kann man sich eben nicht nur das Dimir Guild Gate holen, sondern vielleicht auch wirklich mächtige Fähigkeiten. Deswegen, also schon krass.
Total, total. Und vor allen Dingen halt, wie gesagt, diese ganzen Gate-Synergien mit dem Gatebreaker Ram, mit dem Gate Colossus und so weiter. Das sind alles halt so geile Synergiekarten, die zumindest im Pioneer dafür immer wieder sorgen, dass Leute regelmäßig von Gates-Decks überrascht werden. Und es ist ein 50-Euro-Deck at best überhaupt. Also ich glaube, das teuerste ist mittlerweile wirklich Maze's End. Und das brauchst du in Pioneer zumindest jetzt nicht so unbedingt. Aber halt, ich glaube, das Einzige, was ein Gates-Deck noch wirklich so fehlt, ist ein Gates-Commander. Man könnte theoretisch was nehmen, was in irgendeiner Art und Weise Five Color ist, einfach nur um die Restriktion zu erfüllen. Oder man könnte halt wirklich was nehmen, was mehr so auf die Länder geht. Also Golos vor dem Bann war da, glaube ich, ein sehr beliebter Fall. Aber ich wette mir, dass wenn die das als eigenen Typen noch mal hier in dem Artikel aufzählen, wird's einen Gates Commander geben. Aber wir sind auch immer noch nicht fertig, denn wir haben eine Rückkehr, wir gehen ein bisschen schneller mal durch, von einer Mechanik, und zwar Myriad. Was macht denn Myriad zum Beispiel?
Myriad sagt, wenn eine Kreatur angreift, die Myriad hat, kriegt man für jeden Gegner einen Token davon, von dieser Karte, von dieser Kreatur, die diesen Spieler angreift. Und am Ende des Combats geht die Kreatur drauf. Also die Tokens gehen drauf.
Ja.
Es gibt dafür schon, damals gab es 5 Kreaturen plus noch ein Schwert, das jeden Myriad gemacht hat. Das war schon ziemlich broken. Und Myriad ist eine coole Fähigkeit, ist für Commander ähnlich wie Goat einfach eine Fähigkeit, die da immer wieder rein sollte und auch so ein Evergreen werden sollte, meiner Meinung nach, im Commander.
Genau, ein Beispiel dafür ist Battle Angels of Tyr, 4 Mana, 4/4, Angel Knight. Flying eben mit Myriad, whenever Battle Angels of Tyr deals combat damage to a player, draw a card if that player has more cards in hand than each other player. Then you create a treasure token. If that player controls more lands than each of other players, then you gain 3 life. If that player has more life than each other player. Also so ein bisschen der Arch-Enemy-Supporter sozusagen. Ne? Also wenn du einen Gegner hast, der von allem viel zu viel hat, greifst du den mit dem Battle Angel an, greifst automatisch durch Myriad alle anderen auch mit an und ja, generierst dir so gut Value. Eine andere Sache, die wir wieder da zurück haben seit Throne of Eldraine auch nie wieder gesehen, sind Adventures. Diesmal nicht nur auf Kreaturen, sondern auch auf Artifacts, wie zum Beispiel das Monster Manual, was ein 4-Mana-Enchantment in grün ist, also 3 generische, ein grünes, für eben ein Artifact mit einem Adventure drauf. Adventure sind quasi Sorceries, die du vorher casten kannst. Dann landet die Karte in Exile on Adventure. Und dann kannst du die reguläre Karte, das Artifact darauf quasi in diesem Fall noch casten. Das heißt, du könntest jetzt Zoological Study für 3 Mana, die Sorcery, die da drauf gedruckt ist, casten, die besagt, mill 5 cards, then return a creature card, mill that way into your hand. Und das kannst du quasi vorher als Free Value nutzen und dann für 4 Mana in der nächsten Runde Monster Manual spielen, was selbst für 2 Mana tappt. Und dann you may put a creature card from your hand onto the battlefield. Was ein krasser Effekt ist, oder? Das ist doch quasi, ist das Sneak, ja. Sneak Attack in grün?
Ja, nicht ganz.
Ja.
Ich meine, du musst nicht unbedingt Mana, aber das ist doch Upkeep, oder nicht?
Also bei Monster Manual ist es einfach nur 2 Mana Tab und dann kannst du den Effekt quasi aktivieren.
Es ist Tab und die Kreatur kriegt keine Eile. Also
ja, okay.
Sie wird am Ende des Zuges nicht geopfert, was sehr, sehr stark ist. Aber ja. Ist okay, ist eher so Elfisch Piper Style.
Ja, okay, verstehe. Aber trotzdem eine starke Karte für Kreaturendecks. Yes. Und ja, und damit haben wir es quasi schon. Das ist quasi so alle Mechaniken, die bisher uns bekannt sind in Commander Legends. Wie gesagt, Previews laufen weiter. Da werden wir auch in Zukunft definitiv noch drauf eingehen, was so unsere Top-Picks draus sind. Ansonsten würden wir sagen, belassen wir es erstmal dabei und springen ins nächste Thema. Denn die Previews gehen weiter. Und zwar Double Masters 2022 wird das große Reprint-Set für dieses Jahr werden. Double Masters, wie würdest du das erste Double Masters beschreiben, was wir, wann war das, vor 2 Jahren bekommen haben, richtig?
In dieser kurzen Phase der Öffnung nach einem Lockdown, ja.
Stimmt, genau. Stimmt, ja.
Genau. Double Masters war das Masters, was nie hätte kommen dürfen, weil sie eigentlich gesagt haben, sie machen keine Masters-Sets mehr.
Ja.
Und dann haben sie doppelt draufgelegt und gesagt, Double Masters kommt raus. Double Masters ist bekannt durch die VIP-Booster. Mhm. 130€ VIP-Booster in so kleinen Packen mit mehr Verpackung als Karten drin. 130€, ich wiederhole das. Ja. Und auch die Booster waren extrem teuer, ja, weil sie halt immer 2 Rares mit. Es war halt Double Everything.
Auch der Preis.
Und, ja, Double the Price. Und jetzt haben wir das halt wieder. Double Masters war aber ein voller Erfolg, meiner Meinung nach. Also im Nachhinein. Damals haben wir sehr hart darüber gemeckert.
Ja, also man muss das immer so ein bisschen unterscheiden, weil Double Masters, und ich glaube, das wird dieses Jahr genau gleich sein, an sich ist das Produkt wahrscheinlich die reine Liste zu sehen und auch das Draft-Erlebnis, was man theoretisch hätte haben können, ist wahrscheinlich einer der besten, die man haben kann. Und es tut für die allgemeine Magic-Ökonomie mehr als das reine Produkt selbst, allein durch die Reprints, die wieder in Umlauf kommen. Aber es ist halt wirklich dieser Preis. Also ich meinte, für ein Double Masters Draft hat man damals fast 50€ oder so gezahlt, was halt absurd ist. Also für einen Abend Spaß sozusagen, halt 50€ da hinzuhauen. Klar, die Karten kann man nachher behalten und blabliblub, aber und es ist besser, als die Booster einfach zu rippen. Aber das ist schon echt, also preislich hat, glaube ich, bisher noch nichts Double Masters getoppt. Und eben diese VIP-Booster, die gab es damals schon Collector-Booster? Oder war das quasi der Vorreiter dafür? Also
es gab damals schon Collector-Booster.
Ja.
Allerdings nicht für Sondersets, sondern da haben dann Collector-Booster praktisch Collector-Booster-Sondersets einrichten. Sie wollten halt besondere Booster dafür machen. Und das haben sie geschafft.
Ja, und ich meine, seitdem haben wir wieder Collector-Booster und das bringt uns auch schon quasi zur Produktpalette für Double Masters. Zum einen Previews, wir haben noch ein bisschen Zeit. 16. Juni beginnen die Previews für Double Masters. Das wird ein 100% Reprint-Set, das heißt hier keine Überraschungen, keine neuen Mechaniken, keine abstrusen Charaktere aus anderen Universen, sondern einfach nur das, was ihr schon kennt, in manchmal neuem Artwork. Dementsprechend Previews, 16. Juni. das Preview-Event, was aus irgendeinem Grund nicht Pre-Release heißt, ist vom 1. bis zum 7. Juli und nur VPN-Premium-Stores. Zumindest steht das hier so im Artikel, was ich halt echt ein bisschen komisch finde. Der weltweite Release ist dann am 8. Juli und dann ist das komplette Produkt quasi dann da. Und das komplette Produkt, das besteht hier tatsächlich nur aus Draft-Boostern, dementsprechend auch eine Draft-Booster-Box und Collector-Booster und einer, ja, speziellen Collector-Booster-Box. Denn Collector-Booster-Boxen kennen wir bisher eigentlich mit sehr, sehr teuer und 12 Collector-Booster jedoch drin. Was haben sie sich denn für Double Masters gedacht?
Ja, wir dritteln das einfach.
Ja.
Also Collector-Booster-Displays, also Boxen, sind halt nur noch 4 Booster drin. In diesen Boostern sind weiterhin nur 15 Karten drin. Das heißt, ihr habt 60 Karten pro Display. Und die Preise davon sind so wie eine Draftbox aktuell.
Ja.
Also ihr könnt entscheiden, entweder macht ihr eine Draftbox auf, wo halt haufenweise Draftbooster drin sind.
24 Booster.
Oder 4 Collector Booster. Und also das ist schon hart vom Preis. Ich finde es halt ein bisschen seltsam, beziehungsweise ein bisschen lustig. Mhm. Sie haben ja auf den Response gehört. Sie haben ja gesagt, ey, 130€ Booster war vielleicht ein bisschen viel. Wir haben die am laufenden Band bei uns im Laden verkauft für 130 Euro.
Ja.
Und die Leute haben trotzdem drüber geschimpft, inklusive uns. Und naja, die Leute haben das bekommen, dass sie jetzt Double Masters ein krasses Set bekommen mit super viel Reprints, mit Doppelvalue und so weiter und so fort. Mhm. Und bisher auch echt guten Previews, beziehungsweise Reprints. Und jetzt sind die auch runtergegangen auf dann ungefähr 60, 70 Euro das Booster. Statt 130 und trotzdem meckern die Leute.
Ja, es ist halt einfach so ein absolut frecher Move, wenn du dir halt einfach bewusst wirst, dass Wizards of the Coast, das Geld liegt ja nicht im Material. Das ist ja wirklich, ob die ein Basic Land, auch ein Foil Basic Land drucken oder wie sie es jetzt zum Beispiel in Double Masters tun, ein Renin 6 Reprint bringen. Das ist de facto für die nicht mehr Aufwand. Und trotzdem sind sie sich natürlich dem nostalgischen oder beziehungsweise den Sammelwert bewusst. Und dementsprechend haben die halt so extrem teure Produkte. Und dadurch resultiert dann, okay, wenn du den Preis nicht anheben kannst, dann geh halt mit den, was du tatsächlich rausgibst, eben runter. Und das finde ich halt irgendwie so frech. Also gerade, ich glaube, mir stößt es auch gerade sehr sauer auf, die Nachrichten hintereinander, wie sie auch von uns besprochen werden. So, Rekordgewinne, wieder Quartal 1 2022 bei Wizards of the Coast. Wizards of the Coast kündigt an, Produkte werden 11% teurer, weil das Material teurer wird. Double Masters Ankündigung, Collector Booster kostet 230€ und hat nur 4 Booster drin. Wo ich mir denke, also erstmal so ein Retrospektiv ist der Preisanstieg auch irgendwie nicht so ganz gerechtfertigt, weil klar, die Materialkosten die sind teurer geworden, aber auf der anderen Seite war der Preis ja auch nie berechnet an dem reinen Material, sondern an dem Sammelwert. Und das ist halt dann so ein bisschen, wo ich mir auch denke, okay, ihr seid, also es hat ja einen Grund, warum ein Double Masters Booster teurer ist als ein Streets of New Capenna Booster, einfach nur von dem, was drin ist, auch wenn es rein faktisch oder rein von der Factory her eben keinen Mehraufwand bedeutet. Und da finde ich das halt einfach, es hat einfach so einen Beigeschmack, jetzt halt solche Dinger mit einem Straight Face verkaufen zu wollen, zu sagen, ja gut, Collector Booster Boxen. Kennt ihr doch wie immer, nur ist da jetzt nur ein Drittel drin und kostet trotzdem so viel wie irgendwie auf dem Gebrauchtmarkt eine Nintendo Switch. So,
und ja, das aber ist halt sie hätten halt auch hingehen können, hätten sagen können, okay, wir nehmen dafür 130€.
Ja.
Hier sind 12 Booster in dem 130€ Display. Legt mal 1500€ dahin, damit ihr so ein Display haben könnt. Ja, das hätten sie auch sagen können. Das haben sie nicht getan.
Ja.
Und
ja,
das finde ich halt gut, dass sie halt in noch bezahlbaren Rahmen für Händler und auch für Sammler und ähnliches das Ganze schaffen. Natürlich, wenn man jetzt rein auf Materialkosten geht und so weiter. Aber wenn wir rein darauf gehen, bewegen wir uns halt in einem ganz anderen Aspekt.
Ja.
Der Sammelwert darf nicht evaluiert werden von Wizards. Das hat was mit Glücksspiel zu tun, mit Rubbellosen und ähnlichem. So. Wir wissen halt auch gar nicht, was da drin ist. Wenn da jetzt 15 Rares drin sind, oder 5 oder 10, müssen ja nicht übertrieben 15 alles Rares oder Mythics sein, aber wenn da eine Menge Rares drin sind, voll geil.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass sie hingehen und sagen werden, hey, wir haben euch gehört, wir machen das Ding jetzt statt 130€ nur noch 70€, dafür cutten wir euch von den damals, ich glaube, 4 Rares oder Mythics, cutten wir euch 2 raus. Das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Also, ja, das wird nicht funktionieren.
Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist halt einfach, also zu keiner Zeit war mir so bewusst, wie teuer Magic als Hobby ist, als jetzt gerade. Und das ist halt einfach so ein Geschmäckle.
Generell bei Double Masters. Also beim ersten Double Masters war es mir auch schon sehr bewusst nach dem Motto, okay, das ist teuer. Also ich habe von den VIP-Boostern habe ich 2 Stück auf meinem Channel aufgemacht. Die waren beide gesponsert, weil ich gesagt habe, ich mache sie mir selber nicht auf. Ja. Das eine war das 300. Booster oder 400. Booster, was ich einfach so als Special aufgemacht habe. Ja. Da zeigt das halt schon, dass es in einer Linie ist, halt mit Farine Blackbordered und so weiter, was ich als das Special davor aufgemacht habe.
Ja.
Und das muss man halt sagen, das ist dann schon krass, was da
war. Ja, und man muss halt auch sagen, also wahrscheinlich wird auch hier wieder der Value stimmen. Also wahrscheinlich ist, wenn man das Geld hat, wäre vielleicht sogar potenziell vom Expected Value der Griff zu dieser doch sehr abgeschwächten Collector Booster Box vielleicht sogar sich wieder, also würde sich tatsächlich lohnen in gewisser Weise. Auch wenn man, also wenn ich grundsätzlich kritisiere, dass es sowas gibt wie ein Booster Pack mit 15 Karten, was über 50 Euro kostet. Das ist grundsätzlich was ich kritisiere, aber bei Double Masters könnte es sich tatsächlich lohnen, wenn wir uns halt eben die Reprints angucken. Und wir haben noch nicht viel gesehen. Wie gesagt, Preview Season beginnt ja erst Mitte Juni. Aber wir haben schon ein bisschen was gesehen. Zum einen Renan 6, der berühmte 2-Mana Planeswalker aus Modern Horizons 1. Dann Liliana The Last Hope, die 3-Mana Lily, die leider nicht die ist, auf die 3-Mana Lily, auf die alle gewartet haben, und zwar die Liliana of the Veil. Und wir haben Kozilek Butcher of Truth, 10-Mana 12-12. Mit Annihilator 4 und man zieht 4 Karten. Was ist deine erste Einschätzung zu der Kartenauswahl? Glaubst du, die ersten 3, die wir jetzt hier gesehen haben, das sind sehr gute Karten, oder glaubst du, da fehlt dir jetzt schon so ein bisschen der Fokus auf die wichtigen Reprints?
Also, was ich gut finde, ist der Ren 6. Das heißt, dass MH1 drin ist. Ich hoffe ja auch, dass andere MH1-Karten, die sehr teuer sind, Reprint wiederbekommen. Force of Negation, wollte ich gerade sagen. Oder auch das Fetchland daraus und so weiter und so fort. Oder Ursa und so weiter. Ja. Also da gibt es genug Karten drin, meistens Länder oder Blau. Also haben entweder mit Länder zu tun oder sind Blau. Die sie reprinten können, die Value drin haben, die Leute sehnsüchtig haben wollen. Und das finde ich gut. Die Lilly, ich weiß nicht, was alle haben. Ich finde das super, dass die Liliana Last Hope da drin ist, weil die Veil will ich gar nicht haben, aber von der Last Hope brauche ich noch 2. weil die kann man halt in jedem Deck spielen und Veil wird halt in keinem Deck mehr gespielt, wirklich. Mhm. Außer Pox. Und niemand spielt Pox. Mhm. Und Kozilek, muss ich sagen, ist der Falsche. Ich habe Angst, dass sie den alten Zirkel wieder rippen. Und ich gehe da stark davon aus, dass sie Kozilek, Butcher of Truth, den Ulamog, Infinite Gaia und Emrakul Aeons Torn drucken werden. Und das sind die Falschen, meiner Meinung nach. Ich hätte gerne einen Ulamog Ceaseless Hunger. Ich hätte den Kozilek, ich weiß gar nicht, wie der andere Kozilek heißt, also der Kozilek, der deine Hand vollziehen lässt, wo du Handkarten werfen kannst, um was zu negieren, der ein klasse Commander ist, by the way, den hätte ich gerne. Und ich hätte gerne den Emrakul, der den Zug übernimmt vom Gegner.
Ja.
Also die Serie hätte ich gern gesehen und nicht zum 3., 4. oder 5. Mal einen Infinite Gaia.
Ja.
Das finde ich halt unterirdisch.
Ja, wie gesagt, momentan wissen wir ja nur Kozilek Butcher of Truth, aber es ist schon naheliegend, weil ich glaube, der ganze Cycle wurde in Ultimate Masters zuletzt gedruckt, auch eben Kozilek Butcher of Truth. Aber auf der anderen Seite mit den alten Eldrazi machst du auch nie was falsch, wenn du die printest eigentlich. Also
niemand braucht den Infinite Gaia. Der neue ist halt so viel besser, der Seasonless Hunger.
Ja, das stimmt. Also ich wäre auch dafür, ab und zu mal eine Abwechslung drin zu haben und vielleicht sich auch darauf zu fokussieren, was halt in Constructed-Formaten eben gespielt wird. Und das ist so ein bisschen mein Tenor bei vielen dieser Karten. Also Liliana of the Last Hope, okay, ist eine starke Planeswalker-Karte, auch Pioneer-legal und so weiter. Wir haben übrigens auch als Promo für dieses Preview-Event in WPNs Premium-Stores haben wir auch Weathered Warfarer, 1-Mana 1/1. Für 1-Mana kann man den tappen und dann ein Land revealen in die Hand nehmen. Und dann Bring to Light, ein sehr essentielles Piece von dem mittlerweile etwas aus der Mode gefallenen Nif to Light Combo Deck, was mit dem Niv-Mizzet Reborn zusammen funktioniert. Also auch da tatsächlich gar nicht mal so schlecht ein Pioneer-Reprint. Aber trotzdem ist mir irgendwie, auch wenn man sich die Boxart anguckt, da ist eine, wie heißt sie noch mal, der Planeswalker Aminata oder so? Die Esper, der Esper Planeswalker, der auch dein Commander sein kann.
Ja, Aminata müsste es sein, ja.
Genau, sie ist halt auf dem Boxart sehr prominent drauf zu sehen. Wo mir ein bisschen wieder auffällt, okay, ist das nur mein Bauchgefühl oder glaubst du, dass sie hier auch versuchen, wieder Commander-Leute mit anzusprechen, anstatt Modern-Leute?
Die Master-Sets sind tatsächlich immer schon, seit Modern Masters abgeschafft wurde und halt Iconic Masters, Masters 25, Ultimate Masters. Was gab's noch? Es gab das Eternal Masters, das beste Masters.
Masters 25.
Double Masters, genau, Masters 25 und so weiter. Die waren immer schon so aufgebaut, dass auch Commander-Spieler und Legacy-Spieler daran teilhaben konnten. Ja. Der Main-Fokus war damals halt auf Modern. Und das hat sich im 2020 Double Masters, also im alten Double Masters, gewendet. Double Masters hatte einen Fokus auf Commander. Wir hatten mit 2020 das Jahr des Commanders. Und das war okay.
Ja.
Also das Jahrzehnt des Commanders.
Ja.
Das war okay, dass wir den Fokus darauf hatten. Hier fällt es mir halt auf, es ist schon wieder der Fokus auf Commander. Ja. Commander-Leute tun mir aktuell ein bisschen leid. Sie kriegen auf der einen Seite den wirklich die coolsten Karten. Sie kriegen immer neu. Sie werden nie ein langweiliges Format haben. Sie kriegen Grand Prix, Commander-Feste, die Grand Prix sind praktisch. Für jeden anderen würde sich drüber freuen, die Finger nachlecken, dass sie irgendeine Art von diesem Event bekommen, von großem Prestige-Event in Deutschland. Egal, ob das Standard, Modern oder sonst was wäre. Auf der anderen Seite, wenn man halt jemand ist, der sehr, sehr viel Commander spielt und sehr viel in diesem Format auch ist und sich da so beheimatet fühlt, dann wird das richtig teuer, glaube ich.
Ja, das stimmt. Und das ist halt auch das, ne, das zieht sich jetzt so ein bisschen durch unsere Themen. Wir hatten eben Commander Legends, wir haben jetzt nach diesem Block quasi Warhammer 40k Commander Decks. Also es ist immer irgendwie es ist halt immer irgendwie die Commander-Anbindung mit drin. Und ich will es denen auch gar nicht neiden, dass sie da so einen großen Fokus drauf legen. Ich denke mir nur halt, dass die Möglichkeiten, nennenswerte Reprints für andere Formate zu finden, immer geringer werden, wenn jedes Produkt irgendwie zu einem Commander-Produkt wird. Weil halt, ne, also ist jetzt natürlich übertrieben. Und natürlich ist halt auch mit Renin Six und auch zu gewisser Weise Liliana Last Hope so ein leichter Competitive oder Constructed-Gedanke mit drin. Ich hoffe halt, dass sie wirklich so ein bisschen den Fokus auf Pioneer-Reprints auch noch mal dazu hinauslegen. Ich würde mich über jedes Modern Horizons 1-Reprint freuen. Also ich hoffe halt doch, dass man wirklich es schafft, eine Liste zu haben, die so ein bisschen alle glücklich macht. Was halt immer so ein bisschen schwierig ist. Da fand ich es irgendwie angenehmer bei Modern Masters. Da wusste man, okay, Modern Reprints. Jede Rare hat irgendwie eine Heimat in einem Modern Deck. Und Double Masters ist halt jetzt schon wieder so verwässert, so von wegen, ja, okay, Cozy Lake hier, so Renin Six da. Und dann hast du halt so ein paar nette Sachen, die du so reinstreuen kannst. Aber es ist halt so ein bisschen der Fokus verloren. Und man weiß halt nie, was einen erwartet. Ich glaube, viele Leute erwarten mit Double Masters einen Modern Masters. Und ich weiß halt nicht, ob das geliefert wird. Also wir müssen da echt mal gucken, was da auf uns zukommt. Gibt's denn irgendwelche Karten, auf die du dich extrem freuen würdest, dass sie einen Reprint sehen würden?
Cavern of Souls. Ziemlich einfach, wurde ich auf Twitter schon gefragt, was ich denn in dem Set haben möchte. Cavern of Souls.
Ja, definitiv. Was bei mir wäre es auf jeden Fall Nykthos, Shrine of Nyx. Einfach nur, weil es eine ultra, ultra teure Karte geworden ist. Also es ist Wunschdenken, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt hätten sie es schon angekündigt, die anderen Fetchländer, die jetzt nicht in War Horizons 2 geprintet worden sind, das wäre jetzt optimal, das wäre ein sehr gut designter Move, erst den einen Cycle zu reprinten, dann den anderen Cycle zu reprinten, das würde ein spannendes Limited ergeben, aber ich glaube, jetzt muss es erst wieder zum Meme werden, dass die Leute in den Massen schreien, reprinted Fetchlands, bevor das wieder passiert. Und sonst, ja, ich bin wirklich gespannt, was dabei rumkommt. Sagt auf jeden Fall, auf welche Reprints ihr euch am meisten freuen würdet und warum. Wir ziehen jedoch mal weiter zu Warhammer 40k. Die Kollaboration mit Magic the Gathering wurde jetzt etwas konkreter gefasst. Das ganze Projekt beinhaltet vier Precons, Commander Precons und 3 Secret Lair Drops. Und zu denen haben wir jetzt eine Information bekommen. Zum einen 4 eben die Commander Tags. Wir haben die Farben und die Themen bekommen. Darüber hinaus noch eine Ankündigung von Collector Edition Precons, was ich ein bisschen komisch finde. Aber ja, hast du gerade die Übersicht da, welche Deckthemen wir denn haben?
Yes. Wir haben keine Harlequins. Ich bin enttäuscht. Wir haben Tyranniden. Tyranniden, ich habe es letztes Mal schon dafür Anschluss bekommen, aber ich werde es wieder sagen, sowas Ähnliches wie Sliver. Für alle Leute, die nicht mit Warhammer 40k unterwegs sind, ist halt sehr Schwarmgedanke.
Ja, ganz kurz, bevor wir weitermachen. Tim Sword, ich weiß, du wirst das hier sehen. Ja. Schon mal dickes Sorry, ich kann mit Warhammer nichts anfangen. Ich teile allerdings, oder ich freue mich sehr, dass du sehr enthusiastisch darüber bist. Ja. Dasselbe geht raus an alle Warhammer 40k-Fans. Ich werde sehr viele Sachen falsch aussprechen, falsch sagen. Ich hoffe, das ist okay. Bitte flamet uns nicht. Aber das vorab als Disclaimer. Keine Warhammer-Typen hier.
Wir haben bei den Tyranniden die Temo-Farben drin. Ja. Also grün, blau, rot, was ich finde, was sehr gut passt. Was wirklich einfach passt. Mhm. Dann haben wir Forces of the Imperium, wer hätte es gedacht, in blau, schwarz, weiß. Mhm. Ich hätte so ein bisschen gedacht, also Esper, ich hätte so ein bisschen gedacht, sie gehen den Jeskai-Weg damit, weil das immer so die heroischen Helden des Imperiums sind. Dann haben wir Necrons. Und Necrons Mono Black, das passt halt wie die Faust aufs Auge. Das sind halt ja, nicht sterben wollende Viecher, weil die anderen bei 6 wieder aufstehen, wenn du die würfelst. Schreckliche Viecher, wirklich schreckliche Viecher. Und wir haben die Runius Powers in Grixis, also schwarz, rot, blau. Mhm. Was ich ein bisschen von der Auswahl strange fand, ehrlich gesagt. Mhm. Und wir haben keine Harlequins. Ich bin enttäuscht. Ich muss es nochmal sagen, wir haben keine Harlequins.
Das tut mir sehr leid zu hören, was auch immer die Harlequins sind. Aber
Harlequins sind die coolsten.
Okay, das nehme ich jetzt einfach mal so hin. Was sagst du zu den, also zum ersten Mal, wir haben die Product Shots bekommen. Die sehen aus wie die Commander Decks von Zendikar Rising beziehungsweise Commander Legends 1. Die 20€ Commander Decks ist, worauf ich hinaus will. Glaubst du, dass sie diesen Preisrahmen wieder ansteuern wollen mit Universes Beyond?
Nein, weil, also wer Warhammer-Preise kennt, weiß, Warhammer ist teuer. Und also wir haben mit Magic schon ein teures Hobby.
Ja.
Über uns wird gelacht von Warhammer-Leuten.
Ja. Was Preise angeht. Ja, das stimmt. Wobei also, bei Warhammer ja immer so eine Physis auch mit drin ist, im Sinne von, du hast halt die Plastikfiguren und alles. Ja, und,
das stimmt. Das stimmt. Aber die Preise werden auf jeden Fall gut teuer sein. Und es ist halt immer eine Marke drauf. Das heißt, es wird noch mal teurer. Ich bin halt mal gespannt, wie sie es machen wollen, gerade mit den Collector-Versionen.
Ja.
Ob das wieder was wird wie die Commander Legends-Dinger, dass das nur VPN-Premiums bekommen. Und vor allem ist es ja so, das Ding ist dann komplett in Foil. Da habe ich mich eh gefragt, wann das kommt. Weil es gibt keinen Grund, dass es das nicht schon gab. Für die Leute, die unbedingt mit Pringles gefoilten Karten spielen wollen.
Ja.
So, aber ich bin halt gespannt, was dieses Search Foils ist. Weil es ist mal wieder ein neues Foiling. Sie probieren aktuell wirklich Foiling after Foiling after Foiling auf und bleiben bei nichts. Ja. Und da bin ich halt mal gespannt, weil irgendwann müssen sie doch mal ein zweites geiles Foiling bringen, was sie nicht direkt wieder wegwerfen.
Ja, das stimmt. Und ich meine, das ist das Einzige, was ich aus Yu-Gi-Oh! In letzter Zeit mitbekommen habe, dass es nie genug Foiling-Arten gibt mit irgendwelchen Star-Shaped-Foils und Background-Foils oder nur Textbox-Foils und so weiten ganzen Dingern.
Ghost-Foil.
Ich bin wirklich gespannt, wie sich diese Collector Editions verkaufen, weil, also zum einen, ich kann es verstehen, weil wenn du gerade nur Commander-Produkte hast zum Anbieten für Universes Beyond, es gibt kein Booster-Set zu Warhammer 40k, dann gibt's keine andere Möglichkeit, die Foils zu verteilen so. Was glaubst du, erwartet uns preislich? Sagen wir mal, das normale Commander-Deck wäre so im Rahmen 40, 50 Euro. Wie würdest du diese Collector Edition einsortieren?
Wahrscheinlich ähnlich wie die Collection Edition von Commander Black, also von der Commands-Ding. von der Commander Collection, die sind so bei 120, 130 Euro würde ich dafür mindestens, wahrscheinlich eher Richtung 150 einschätzen, weil es sind nun mal 100 Karten, das darf man auch nicht vergessen, es sind 100 Karten, die foil sind. Wizards sagt, das ist viel wert und steht Warhammer drauf und ich glaube, 150 ist gar nicht so weit weggegriffen davon, das, was sie am Ende kosten würden. Man kann ja auch sehen, was sie für ihr eigenes Secret Lair Commander Deck aufgeschlagen haben. Und ich glaube,
das war bei 100 Euro, oder?
Ja, ich glaube so irgendwas, genau, knapp 100 Euro. Ja. Und wenn sie da schon 100 Euro veranschlagen, kann es auch sein, dass ich ganz weit drunter liege mit den 40, 50, 60 Euro, die ich da, die wir da angerechnet haben.
Ich frage mich auch, an wen sie das halt richten, ob es halt wirklich an diese an Warhammer-Leute sind, die halt sowieso schon, also die dann sich vielleicht ein Magic-Produkt kaufen, aber wenn, dann ist es die Collector Edition. Ich habe die Idee schon gehört, dass wie lustig wäre das, wenn diese Collector Edition wäre quasi so ein Mal nach Zahlen-Prinzip, weil ja Warhammer-Leute halt alles anmalen wollen auch.
Ja.
Das finde ich irgendwie sehr witzig, dass du dann quasi dann so deine Karten ausmalen kannst.
Ich finde es cool, wenn mit dem Commander-Deck einfach der Bauplan, also der wahrscheinlich ein Easy-to-Build von deinem Commander drin wäre, mit Regelungen, wie du den in Warhammer spielen kannst.
Das wäre richtig cool. Also
so wie in Abaddon oder so, die sind halt schon im Universum drin. Die kosten immens viel Geld und Abaddon ist eine Riesenfigur. Vielleicht eine kleine Figur mit reinzutun. Dann sagen, das ist auch ein Abaddon.
Das wäre cool. Das würde auch dieses andere Verpackung würde das auf jeden Fall erklären. Aber du hast schon gesagt, wir haben schon ein paar Karten auch dazu gesehen. Universe Beyond Karten, by the way. Das wird ja auch wieder ins Schema fallen. Das heißt, diese Karten werden wir in der Magic-Version in der zukünftigen Zeitpunkt gereprintet bekommen. Nur halt, wenn man die Warhammer 40k-Version haben wollte, Abaddon, the Despoiler zum Beispiel, die kriegt man halt nur über dieses Universes Beyond-Produkt.
Sicher, dass auch die aus dem Commander-Deck drin sind? Also ich weiß, dass die
Players
drin sind.
Also so habe ich es verstanden, als sie diese Universes Beyond oder Universes Within Ankündigung gemacht haben, dass jede Karte mit so einem Dreieck-Shape unten diese Equal-To-Regelung finden wird und dementsprechend in 4 bis 6 Monate oder 6 bis 8 Monate wird das halt in dem dann aktuellen Set reprintet werden, meine ich. Also nagelt mich nicht drauf fest, aber mich würde es wundern, wenn sie jetzt wieder davon abweichen würden. Aber wir gehen mal die Karte durch. Abaddon the Despoiler, ein 5-Mana in Grixis-Farben, also 2 generische, ein blaues, ein schwarzes, ein rotes, für ein 5-5 Legendary Creature Astartes? Warrior?
Astartes.
Genau, mit Trample und der Fähigkeit Mark of the Chaos Ascendant. During your turn, spells you cast from your hand with mana value X or less have cascade, where X is the total amount of life your opponent have lost this turn. Also, will Schaden machen, um X nach oben zu treiben, und dann hat jede Karte auf der Hand quasi Cascade, wenn du es richtig anstellst. Yeah. Was hältst du von denen? Ich weiß nicht, ich kenne den Charakter nicht, aber trifft's denn den Flavor gut?
Ja, schon. Okay. Also, würde ich sagen. Sie haben generell sehr viel gut getroffen, tatsächlich.
Ja.
Wir gehen jetzt erstmal nur so, ich glaube, 4 Karten haben wir uns aufgeschrieben. Es gibt ja noch wesentlich mehr. Es gibt ja wirklich einige, die gespoilert wurden.
Mhm.
Zum Beispiel über die Intercessors, über die wir nicht reden. Die können wir später nochmal einbinden. Und die haben wir einfach gut gemacht. Und auch Abaddon, finde ich, haben sie wirklich, wirklich gut gemacht. Und ich kenne halt auch jetzt schon einige Warhammer-Spieler, die mit den Füßen scharen und sagen, hey, ich habe da Bock drauf. Ich kann mit dem Ding nichts anfangen. Ich werde da vielleicht mal in Magic reingucken, aber Hauptsache, ich habe das Ding.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Die nächste Karte, die wir haben, ist eine Instant, und zwar Blood for the Blood God. Eine, was ist das? 11 Mana, also 8 generische, 2 schwarze und eine rote für eine Instant. Mit dem Text, this spell costs 1 less to cast for each creature that died this turn. Und dann der Text, discard your hand, then draw 8 cards, Blood for the Blood God deals 8 damage to each opponent, exile Blood for the Blood God. Also quasi die perfekte Antwort auf ein Boardwipe, wenn man viele, viele Kreaturen da hatte. Was hältst du von diesem Instant Speed 11 Mana Card Draw Spell?
Es ist einer der Aussprüche, die Warhammer-Spieler haben. Blood for the Blood God kennen auch Leute, die nichts mit Warhammer zu tun haben. Das ist genau wie Taka Daka. Also Daka Daka ist halt auch was die Leute kennen. Aber Blood for the Blood God ist halt, es ist was ähnliches, Skull for the Skull God. Nein, Spaß. Super gut, ich finde die Karte cool. Ich bin gespannt, wie sie sich spielen lässt.
Ja.
Weil sie wirkt auf den ersten Blick sehr, sehr mächtig.
Ich finde, sie wirkt vor allen Dingen sehr, sehr teuer, ehrlich gesagt. Weil ich meine, wie viele, also es müssten ja, also bei 8 Kreaturen kostet es 3 Mana, wenn sie gestorben sind.
Ja, aber es sind ja nicht nur deine Kreaturen.
Das stimmt. Also im optimalen Fall wäre das quasi, sagen wir mal, du würdest mit 3 Mana irgendwie einen Boardwipe hinkriegen. Sagen wir mal 4 Mana für ein Damnation, um auch in den Farben zu bleiben. Dann müsstest du halt 3 Mana, also für 7 Mana würdest du schon echt einiges auf dem Board anstellen mit der Karte. Yes. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es zu häufig passieren wird, dass du diese Karte auf der Hand hast und sie einfach nicht spielen kannst, weil sie einfach 11 Mana ist.
Das sind doch nur 11 Mana. Wir sind den Commander.
Also, wer, ja, die Karte ist nicht grün. Die Karte ist nicht grün.
Hat, der sollte überlegen, ob er nicht doch CDH spielt.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich meine, wenn sie noch grün drin hätte, würde ich verstehen, alles klar, ist grün. Die haben quasi alles Mana. Okay. Aber wir haben noch eine dritte Karte, die neu ist, und zwar Vengard Suppressor, eine 4 Mana 3-2 Creature Astrades Warrior mit Squad. Was quasi wie Multikicker ist. Man kann es so häufig hintereinander casten, wie man möchte, also die Zusatzkosten zahlen. Und dann kommt eine Kopie als Token von dieser Karte ins Feld. Und der Vengard Suppressor hat Flying und Suppressing Fire, was heißt, whenever Vengard Suppressor deals combat damage to a player, draw a card. Der Toski-Text. Wir kennen den alle, wir lieben ihn alle. Mhm. Was hältst du von dem Vengard Suppressor als eine Möglichkeit, mehrere Kopien casten zu können? Ist es nervig oder ist es cool?
Es ist genau das, was drauf ist. Es sind blaue Dosen. Und es gibt nichts, was im Warhammer so polarisiert wie blaue Dosen. Weil blaue Dosen überall rumstehen und es gibt Leute, die finden die wirklich cool. Aber das ist wie Jays cool finden. Das machen nicht viele Leute.
Ja.
Und es ist eher das Gegenteil. Und naja, da muss ich halt sagen, es sind halt blaue Space Marines und die Suppressors, gerade die Vengard Suppressors sind halt mit dem Jump Pack und so weiter sehr ganz cool. Dementsprechend, sie haben es ganz gut gemacht. Also das muss man einfach sagen, es sieht cool aus. Es sieht wirklich auch cool aus mit dem Rahmen und allem drum und dran. Mhm. Ich bin von den bisher ziemlich begeistert und ich bin jetzt nicht so tief in Warhammer drin.
Ja.
Ich bin hauptsächlich über Kill Team in Warhammer reingekommen, wo halt eigentlich nur um die kleinen Dinge und halt so ein bisschen die Helden habe ich mal mitgekriegt. Aber selbst mich holt das ein Stück weit ab.
Ja, und das ist auf jeden Fall cool.
Das Artwork ist so gut.
Ja.
Und ja, oh, so schön.
ich finde es auf jeden Fall, also ich finde die Karte, also Vengard Suppressor im Speziellen auf jeden Fall sehr spannend. Ich finde sie ein bisschen, ich würde sie vielleicht in die Kategorie Lazy Design reinpacken. Also sie ist cool zu spielen, aber sie ist schon so, okay, das Interessanteste ist dieser Kopiereffekt. Und sonst ist es halt einfach 4 Mana Flying Toski. Und das ist halt leider ein bisschen schade. Aber ich finde es interessant, dass sie auch diesmal Custom Tokens mit demselben Artwork halt eben als Token-Karte dazu auch mitbringen. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein cooler Bonus. Das heißt, man muss jetzt nicht mit irgendwelchen Infinite-Tokens sich das Vengard Suppressor draufschreiben. Aber ja, also ich muss auch sagen, also das bei Warhammer 40K oder generell Warhammer, der Franchise, ich bin tatsächlich mehr so der Fantasy-Fan, was das angeht. Das hat schon so einen ikonischen Stil halt, wie du schon sagst, ne? Die Space Marines, die kenne ich ja auch so. Ich habe keinen Bezug dazu, deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber es hat einfach ein cooles Stil. Es hat so ein bisschen dieses World of Warcraft-mäßige, dicke Schultern, breite Typen, so, die da einfach ballern, die ihre Monsterwaffen da haben und das ist irgendwie, hat das schon ein Feeling. Ja, genau. Aber tatsächlich noch eine letzte Karte, damit wir die auch noch von den Füßen weg haben, ist ein Reprint, Fabricate, 3 Mana Sorcery, search your library for an artifact card, reveal it, put it into your hand. Ein Standard, Tutor in dem Fall, aber diesmal in dem Universes Beyond Artwork, was tatsächlich ziemlich cool ist und das wird eine Promo sein, die es halt eben aus dem LGS gibt, wenn ihr an diesem Warhammer 40k Pre-Event dran teilgenommen habt, gibt's die als kleines Dankeschön mit dazu. Und ja, damit haben wir quasi auch schon alles, was uns angekündigt wurde, zu 40Ks gesagt, bis auf die Secret Airdrops, die es noch kommen. Die werden nämlich nicht 40K thematisch sein. Wir werden eine bekommen, die Secret Lair Cross Warhammer 40K Orcs. da wird ein Bundle zu kommen. Dann Secret Lair Warhammer Age of Sigmar, also die Fantasy-Variante. Und dann noch mal Secret Lair Cross Blood Bowl, was tatsächlich eine ziemlich coole Geschichte ist, weil Blood Bowl kenne ich auch. Das ist quasi Fantasy-Horror-Football, richtig?
Ja, genau. Also sie nehmen halt noch mal alles, was so im Warhammer-Universum ist, mit rein. Ich finde es strange, dass sie hier die Orks gewählt haben. Ich hätte fest damit gerechnet, dass die Orks ein eigenes Deck bekommen.
Ja.
Tatsächlich. Ich hätte bei den Orks, sorry Tim, auch eher damit gerechnet, dass sie Orks über Tyranniden bringen, ganz im Ernst. Und hätte dann eher gedacht, dass sie hier Titans reinnehmen. Also sowas wie Titans. Es gibt halt diese wirklich großen Giant Titans, die dann gegeneinander kämpfen. Imperial Knights und so weiter.
Ja, du meinst Kozilek.
Die gegeneinander kämpfen.
Du meinst Kozilek, Ulamog und
Nee, aber das wäre auch Möglichkeit. Aber ich rede halt von den Warhammer-Titans.
Ja, ich weiß.
Und da muss ich halt sagen, das hätte ich eher gelten. Oder halt dieses Aeronautica, oder wie das hieß. Das ist, glaube ich, auch von Warhammer, wo es dann um Flugzeug geht. Also da halt irgendwas, was halt nicht einfach 40k ist, weil sie haben eine komplette Commander-Reihe mit 40k. Hätten sie noch ein fünftes Deck reinwerfen können für die Orks und hätten dann irgendwas anderes. Das finde ich ein bisschen strange.
Ja, das stimmt. Also das stimmt auf jeden Fall, dass sie jetzt hier quasi nochmal eine Untergruppe in die Secret Lair reingepackt haben. Und ich wette dir, diese Gespräche gab es im Hintergrund auch. Von wegen, wollen wir nicht ein Ork-Deck machen? Nee, wir hätten Tyranniden-Deck gerne. Da haben wir irgendwie mehr Inspiration für Karten. Aber lass uns wenigstens Ork als Secret Lair machen. Und so ist es wahrscheinlich dazu gekommen. Ich bin gespannt, was da drin sein wird. Ob es auch komplett neue Universe Beyond-Karten sind oder Universes Reprints. Also auf Zweiteres hätte ich ja schon mal persönlich ein bisschen mehr Bock. aber ich meine, Warhammer 40k-Fans, this is for you. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Ich hoffe, ihr habt Spaß an den Artworks. Sie sind auf jeden Fall bunt und martialisch und haben diesen typischen Warhammer 40k-Flavor. Das finde ich auf jeden Fall schon mal gut gelungen. Und es ist nicht wie bei der League of Legends-Drop einfach nur Screenshots. Also das ist auch schon mal ein Benefit. Also hier ist richtig viel Mühe mit reingegangen und dementsprechend ne, man kann zu Universes Beyond und auch Secret Lair stehen, wie man will, aber wenn man diesen Faktor akzeptiert hat, dass es das jetzt eben gibt, ist diese Ankündigung schon mal ganz solide im Sinne von, damit kann ich leben. Auf jeden Fall, schreibt uns auf jeden Fall, was ihr noch zu der Warhammer 40k-Sache hält. Spielt ihr Warhammer 40k? Wollt ihr euch das holen? Holt ihr euch die Collector's Edition oder hängt das vom Preis ab? Lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren. Eine letzte Sache haben wir noch. Und dann haben wir auch alle Ankündigungen für diese Woche quasi hinter uns. Und zwar, das nächste Standardset nach Streets of New Capenna dauert noch eine ganze Weile, bis wir es bekommen. Aber heißt Dominaria United, was quasi zur 30. Magic the Gathering Jubiläum wiederkommt. Im Zentrum des Multiversums stehend, das Ursprungsset. Hier hat alles angefangen. Wir haben schon ein paar Infos bekommen. Zum einen, das Pre-Release-Event wird vom 2. bis 8. September stattfinden. Der weltweite Release ist dann dementsprechend am 9. September. Und wir werden als Produktpalette bekommen Draft-Booster, Set-Booster, Collector-Booster und keine Theme-Booster, wie wir es bisher immer bei Standard-Sets bekommen haben. Dafür eine ziemlich, ziemlich coole Sache, die es jetzt mit jedem neuen Premiere-Set seit Dominaria United eben geben wird. Und zwar Jumpstart-Packs.
Yes!
Erstmal vielleicht, um nochmal alle Leute abzuholen, was ist denn Jumpstart eigentlich?
Das Coolste, was Wizard in den letzten 5 Jahren produziert hat. Punkt. Ja. Jumpstarts sind kleine Packs, wo 20 Karten drin sind, die gethemed sind. Man sieht von außen nicht, welche Thematik drauf ist. Es können Hunde sein, Liliana, Teferi, Katzen oder sonst was. Gravejar, Treefolk, Blockers, Flyers, alles Mögliche. Und das kam raus zu M20?
Puh, kann sein. Das war auf jeden Fall ein Core-Set. M22.
Also dem Core-Set 2022. Core-Set 2020.
Ja.
Da müsste es rausgekommen sein, wenn mich alles täuscht. Und die haben das damals gebatschert, wie sonst was. Also es war so unendlich schlecht distributiert. Also das Ding war geil, aber kein Laden hatte es. Wenn dann nur so 2-3 Stück. Es war super selten, irgendwo zu finden. Es war großartig. Es ist so cool, weil man braucht nichts. Man nimmt einfach 2 dieser Booster, schiebt die zusammen und hat 40-Karten-Deck, wie ein Sealed-Deck.
Ja.
Da sind noch Länder drin, das heißt, man hat schöne Länder und kann damit gegeneinander spielen. Im Endeffekt, eine der Gründe, über die wir uns ein Stück weit wiedergefunden haben, tatsächlich, über das Commentary zu einem Jumpstart.
Stimmt, und
das
Leben über Jumpstart. Ja, das
und,
stimmt.
Schon wieder so lange her. Verbinde ich damit auch ein bisschen was. Ja. Plus danach, du hast ja zum Beispiel auch im Urlaub welche mitgenommen gehabt, ja. So einfach zum Spielen und so weiter. Weil du einfach, du nimmst 4 Booster mit und hast einen Urlaub lang Spaß damit zu spielen.
Ja. Das Ding ist ja vor allen Dingen, also wie du schon sagst, ne, 2 Packs ergeben ein 40-Karten-Deck. Das heißt, in dem Jumpstart-Booster sind Basic Lands drin, da sind Synergiekarten drin. Eben das, was draufsteht. Ne? Also wenn du Angels, Goblins oder Smashing oder was auch immer hast, du hast von einer Farbe alles, was du brauchst und hast eben 2-farbiges Deck, was du eben zusammen mischen kannst. Das ist halt komplett cool, auch für neue Spieler oder unerfahrene Spieler, die eben sagen können, hey, Deckbuilding, keine Ahnung, Mana-Kurve, nie was von gehört, aber hier Draft auch zu kompliziert, 2 Packs davon und du hast einen richtig geilen Abend. Und das Geile ist, wenn du es halt eben verpackst und die Packs wieder aussortierst zueinander, kannst du die halt auch jedes Mal neu mischen. Also es gibt auch Smash Up, ein Brettspiel, was ich auch sehr gerne empfehle, weil das eine ähnliche Mechanik hat, wo du ich glaube, 8 Themen hast, die du quasi vor jedem Match neu auswürfelst und halt 2 werden immer zugelost und die haben halt verschiedene Synergien miteinander. Und ich mag das, weil das haben wir auch damals schon gefordert, dass Jumpstart so eine permanente Sache wird. Jumpstart sollte am liebsten, sollte das einfach so ein permanentes Ding, immer abrufbar sein, gerne auch in der ersten Ausführung, die jetzt nicht optimal war, aber zumindest so ein Einsteigerprodukt, wo man sagen kann, hey, kauft euch davon 6 und ihr habt erstmal für die nächsten 3 Wochen Ruhe.
Ja. Und am besten in Deutsch.
Ja, auch das in Deutsch. Das war, glaube ich, auch noch ein Punkt, der gefehlt hatte bei dem ersten Release. Ne? Ja. Was ich jetzt auch mal einfach annehme, wir haben noch nicht die Information dafür, aber wenn das halt jetzt so ein Standard Rollout sein wird für die Standardprodukte in Zukunft, glaube ich auch, dass die halt in Deutsch kommen werden. Weil ich glaube, die Theme Booster gab es ja auch in Deutsch, ne?
Genau.
Genau. Und ich finde, das ist halt die deutlich bessere Vermarktung von Karten, die man druckt. Denn Theme Packs, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung im Laden ist, wie beliebt die waren, aber die waren immer schon so ein bisschen nicht so geil.
Ja, das Coolste, was du da machen konntest, ist einfach 30 Länder dabei schmeißen und damit ein kleines 60-Karten-Deck zu haben, mit dem man dann eine Liga spielen konnte. Und jede Woche konnte man sich einen Booster kaufen und sein Deck weiter verbessern. Ansonsten waren die Dinger nutzlos.
Ja, und da finde ich die Jumpstart-Booster halt einfach, die erfüllen eben das, was Theme-Booster hätten sein sollen. Ne, ein Einsteigerprodukt, mit wo du auch dann Basic Lands verteilen kannst, weil das ist so ein großes Problem, oder das beobachte ich immer sehr viele, dass neue Spieler haben keine Basic Lands. Und davon, wenn du es lang genug spielst, wenn es jetzt langweilig ist, kaufst du wieder ein neues Pack, bekommst du auch automatisch die Basic Lands mit dazu. Also Hammer Neuankündigung. Viel mehr wissen wir tatsächlich von Dominaria United nicht. Es wird wieder Commander-Sachen dazukommen. Wir wissen ja noch nicht, wie viele Decks dazukommen werden. Wir haben auch noch ein paar neue Promos, eine Handvoll bekommen. Zum einen die Love Your Local Game Store-Promo, die was ist?
Also zumindest, was wir angekündigt haben, ist Solring. Mhm. Ich bin mir halt nicht sicher, ob die in Europa auch da Solring sein werden. Wir hatten ja vorher schon mal, dass dieses Love Your Local Game Store irgendwie in Amerika früher kam, dann gab es andere Bring Your Friends-Promos und da bin ich mal gespannt, weil da haben wir, glaube ich, noch keine Infos zu, wo überall das Ding wirklich durchgesetzt wird.
Genau, genau. Aber also die Idee ist quasi, Love Your Local Game Store, gib $50 in jetzt diesem Projekt in deinem Local Game Store aus und du kriegst halt eine Old Border, aber neues Artwork, Solring in Foil dazu als kleines Bonus. Und
wie viel halt die Fabled Passage gekriegt hast.
Genau.
Was ich einfach einen besseren Pick fand.
Naja, Solring, auch da machst du halt nicht viel falsch mit. Also das muss man, glaube ich, sagen. Solring ist so, da kannst du immer Bonusversionen zu machen. Auch wenn ich es ein bisschen schade finde, dass sie hier das neue Artwork ins alte Border gepresst haben. Das ist so dieses typische Retro-Border-Ding, wo wir sagen, oder wo ich sage zumindest, ich weiß nicht, ob das so passt. Wie ist deine Meinung dazu?
Ich bin nur ganz froh, dass es nicht die Promo aus dem Command-Fest ist.
Ja, das stimmt.
Das wäre jetzt noch der Hammer gewesen, dass sie einfach da jetzt noch was Cooleres verteilen beim Command-Fest. Und ansonsten, ich weiß nicht, ich finde Solring, es hätte eine coolere Karte sein können. Es hätte auch für Nicht-Commander-Spieler was Interessantes sein können.
Ja.
Oder vielleicht für alle was Interessantes, aber so schwierig.
Ja, auf jeden Fall. Aber das sind nicht die einzigen Promos, denn diesen Juli, vom 9. bis 17. Juli, schreiben sie hier im Artikel, ist die Store Championship in allen teilnehmenden Local Game Stores. Und da gibt es drei Arten von Promos. Zum einen eine Teilnahme-Promo, und zwar Flameslash, ein Ein-Mana-Sorcery mit Flameslash deals 4 Damage to Target Creature. Straightforward. Ich weiß nicht, spielt man Flameslash irgendwo nennenswert?
Nö.
Wahrscheinlich nicht. Die zweite Promo, wenn man Top 8 oder Top 4 gemacht hat, die ist doch schon ein bisschen eindrucksvoller, und zwar Archmage's Charm. Drei blaue Mana für eine Instant mit Choose One, entweder Counter-Target Spell, Target Player draws two cards oder Gain Control of Target Non-Land Permanent with Mana Value One or Less. Die kennt man aus Modern Horizons 1, richtig?
Modern Horizons 1, genau.
Genau, und die wird auch gespielt, oder?
Ja, genau. Also die wird gespielt im Kontrolldecks, im blauen Decks. Das ist eine ganz gute Karte.
Okay, und dann die zum Abschluss, die Gewinner-Promo ist ein Reprint von einer Karte, die eine sehr große Legacy hat, und zwar Dark Confidant. Zwei Mana, 2/1, mit keinem Text.
Richtig.
Wie findest du denn den Reprint von Bob?
Also ich find's witzig. Also die Store Championships waren immer schon ziemlich gut. Also die erste Store Championship, die wir jetzt 2021, glaube ich, hatten, war halt Arbor Elf als Mitteilnehmer. Dann hat man als Top 8 Collective Company bekommen, und der Gewinner hat eine Wurmcall Engine bekommen. Das war geil.
Das war schon nice.
Dann hatten wir die Store Championship um die Zeit rum für Kamigawa, wo du ein Consider bekommen hast. Den weißen Removal Spell, der Planeswalker und Kreaturen exiliert.
Fateful Absence.
Genau, Fateful Absence. Oder halt den roten Mythic Drachen aus Kamigawa,
Etsushi,
den jemand haben wollte. Ja, dein Lieblingsdrache.
Ja.
Und das finde ich hier schon cooler.
Ja.
Es spricht ganz viele verschiedene Leute an. Es spricht die Leute an, die Flameslash haben wollen. Das sind nicht so viele. Aber Bob ist halt cool. Ohne Text finde ich ihn schwierig, weil ich immer Karten ohne Text schwierig finde. Egal, ob das damals die alten Player Rewards sind oder die Full Arts. Ist halt ein bisschen schwierig. Aber gerade die Top 8 Promos finde ich cool. Das finde ich wirklich.
Ich fände es ja fast noch lustiger, wenn sie Archmage's Charm auch, wenn sie das Textless gemacht hätten, weil dann könnte man das im Playset mit seinen Cryptic Companies,
Cryptic Commands,
so heißt es, genau, dann spielen, die es auch Textless mal gab. Ja. Und dann hast du absolute Verwirrung.
Genau. Finde ich halt ganz interessant. Diese Players Championship, muss ich ganz kurz erwähnen, wenn sie nichts großartig geändert haben, ist es so, dass die Leute hier deutsche Karten bekommen.
Okay.
Das ist etwas, was ich die letzten paar Mal nicht erwähnt habe, wo dann noch mal Leute bei mir im Laden standen und gesagt haben, Blacky, du hast doch gesagt, du kriegst so cool einen Fateful Absence. Ich so, ja, nee, du kriegst hier eine wegfahrende irgendwas.
Schicksalshafte Absenz.
Genau, schicksalhafte Absenz. Also. Und die Leute gucken mich an, so wirklich mit so richtig getretenen Augen, so, okay, dann weiß ich nicht, ob ich das spielen möchte.
Ja.
Und das kann ich voll nachvollziehen.
Also, wobei natürlich bei sowas immer im Fokus stehen sollte die Competition, und ich glaube, das ist auch, glaube ich, also man macht so eine Store Championship eigentlich auch nur dann, wenn man halt eben halt auch auf sich messen will, weil es ist in der Regel schon etwas kompetitiver als das normale FNM, und da finde ich, sollten die Preise auch unabhängig der Sprache auf jeden Fall ganz gut sag ich mal ballern. Also Dark Confidant, würde ich auch sagen, allein durch das Artwork ist das schon echt was ganz Cooles. Also es ist mal was komplett anderes. Ich persönlich muss aber auch ein bisschen sagen, so ein bisschen fühle ich mich schlecht, wenn gerade eine Player-Reward-Promo im Sinne von, wo die Likeness im Original-Artwork von dem Spieler, daher kommt der Name Bob, by the way, wenn ihr es noch nicht wusstet, weil das eben von dem Bob, ich weiß gerade seinen Nachnamen nicht, aber der hat quasi ein Turnier gewonnen, eine Invitation gewonnen und konnte dann eben den Dark Confidant Design in Absprache mit Wizards of the Coast, so ein bisschen wie Elite Spellbinder von Paolo Vito Dama de Rosa, dem World Champion von damals, designt wurde. Finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn man das Artwork switcht.
Ja, stimmt. Aber es ist ja nicht das erste Mal.
Genau, es ist nicht das erste Mal, aber so allgemein, wie stehst du dazu?
Also beim Paar finde ich es hübscher. Solomon Simulacrum sieht einfach hübscher aus. Nichts gegen den Schweden, der da drauf ist. Aber dieses Konstrukt sieht einfach wo viel schöner aus, wenn es einfach ein Konstrukt ist.
Ja.
Grundsätzlich bei Bob, ich nutze halt das Artwork mit dem Clown auf dem Thron. Das finde ich halt cool, deswegen nutze ich das. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich bin halt kein Fan von Textless-Karten.
Ja.
Dementsprechend Klar, das Artwork ist cool, aber dementsprechend ist das für mich, wenn ich mitmachen würde, würde ich eher darauf zielen, Zweiter zu werden als Erster. Wobei, als Erster kriegt man ja auch die zweite Promo. Also,
ja.
Erster schon ganz gut, aber trotzdem.
Genau, als Erstplatzierter würdest du alle drei Promos kriegen, weil Flamesash genau. als Teilnahme, Archmage Storm als Top 4 oder Top 8, je nachdem wie viele, und Dark Confidant quasi als Winner.
Genau, im Normalfall übrigens Top 8.
Genau, und das Ding ist tatsächlich, was du schon eben sagtest, selbst Sachen, wo du nicht glaubst, dass die für Probleme sorgen, haben bei mir schon in echt für Probleme gesorgt, und zwar allein mit sowas wie Path to Exile oder Lightning Bolt, wo ich tatsächlich komplett neue Spieler hatte, die dann irgendwie noch nie einen Lightning Bolt gelesen haben und dann irgendwie sagen, ja, okay, was macht denn die Karte? Also,
ja, steht doch drauf.
Ja, yeah, und dann bist du so, lass mich kurz mein Handy holen und dir zeigen, dass ich dich nicht verarsche. Ich habe mich auch richtig schlecht gefühlt dann, deswegen. Also Text ist auf jeden Fall immer so ein Problem. Aber genug davon, erstmal die Frage natürlich an euch. Wie findet ihr Dominaria United? Freut ihr euch auf das Set? Freut ihr euch auf Jumpstart Booster? Und habt ihr schon ein Auge auf die Promos geworfen? Habt ihr da Interesse, dran teilzunehmen, beziehungsweise Love Your Local Game Store, euch einen Old Border Soul Ring abzuholen? Schreibt's auf jeden Fall in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge. Heute kein Ask Us Anything und wo wir gerade noch eure Aufmerksamkeit haben. Nächste Woche fällt Radio Ravnica leider aus. Leider ist da auch nur so halb so gemeint, denn ich bin im Urlaub. Das heißt, es ist ein sehr positiver Grund und wir sind leider noch nicht dazu gekommen, da was vorzuproduzieren. Aber wir haben uns auch gedacht, wir haben uns auch mal eine Pause gegönnt. Beziehungsweise eine Pause verdient und dementsprechend.
Also wir machen jetzt nicht wieder den halben Sommer lang Pause.
Nein.
Aber eine Folge kann man auch
setzen. Genau, eine Folge setzt aus und ich meine, wir hatten überlegt, die halt vorzuproduzieren, aber es wäre halt dann so eine. Also ihr hättet, glaube ich, gemerkt, dass einfach unser Stresslevel sehr hoch ist und dementsprechend sagen wir, tun wir euch und uns einen Gefallen und lassen nächste Woche mal ausfallen. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns. Aber an der Stelle auf jeden Fall ein besonderer Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, namentlich da General Götterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan Erik und Faria. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Beitrag. Wenn ihr an dieser Stelle auch genannt werden wollt, dann schaut doch mal vorbei bei patreon.com/gamery und unterstützt uns da gerne direkt den Podcast und was wir so machen. Und natürlich vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nicht nächste, aber danach die Woche wieder mit was auch immer da Neues in der Welt von Magic Gathering abgeht. Wahrscheinlich Commander Legends Baldur's Gate und wahrscheinlich 10.000 andere Promos bzw. Previews. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Ciao.
Ciao, ciao.